Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 25a und 25d. Beratung der Anträge der Fraktionen der AfD mit dem Titel Reaktivierung der Wehrpflicht sowie gesundheitliche Beschwerden bei Soldaten durch Druckwellen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich warte noch, bis alle ihren Platz einnehmen konnten. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Konservative schützen Dinge, die funktionieren. Die Wehrpflicht in Deutschland hat funktioniert, 200 Jahre lang. Sie verband die Streitkräfte mit unserem Volk. Sie lüftete die Kasernen in unserem Land mit frischem Geist. Junge Männer aus allen Regionen und Schichten Deutschlands kamen so zur Bundeswehr. Viele Generale von heute fingen als Wehrpflichtige an. Ohne den Wehrdienst hätten sie den Weg in die Streitkräfte nie gefunden. Die militärische Führung unterstützt in weiten Teilen den heutigen Antrag der AfD zur Reaktivierung der Wehrpflicht. Der Antrag ist die Chance, einen Kapitalfehler der Bundesregierung zu korrigieren. Die Wehrpflicht war viel mehr als nur die Personalsicherung der Bundeswehr. Sie war Wesenskern unserer Streitkräfte. Ganze Generationen von jungen Deutschen fanden so zusammen, dienten einer höheren Aufgabe, spürten, was es bedeutete, sich in den Dienst unseres Landes zu stellen, lernten, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Für ein paar Monate im Leben waren alle gleich. Keine Unterschiede durch Geld, teure Kleidung und die Herkunft. Eine wertvolle Sache. Die Wehrpflicht war nicht nur Wesenskern der Bundeswehr, sie schuf ein gesellschaftliches Band für viele Generationen. Die Wehrpflicht war Teil der DNA unseres Landes. Wer so etwas aufgibt, der ist nicht konservativ. Wer so etwas aufgibt, der ist verantwortlich für die Zerstörung eines Grundpfeilers unseres Staates und unserer Gesellschaft. Und das, meine Damen und Herren, machen Konservative nicht. Die Aufgabe der Wehrpflicht im Jahre 2011 ist Teil einer destruktiven Politik in Deutschland. Sie ist Teil einer Politik, an deren Ende die Abschaffung unseres Nationalstaates steht. Diese Politik zerstört die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr genauso, wie sie die Energiesicherheit, die kulturelle Identität und jetzt die wirtschaftliche Basis Deutschlands zur Disposition stellt. Die CDU trägt dafür die alleinige Verantwortung. Denn es war immer die Pflicht der Union, den linken radikalen Kräften in Deutschland entgegenzutreten, deren Geschäftsmodell der Kampf gegen den eigenen Nationalstaat ist. Stattdessen opferte die CDU einen Schatz unseres nationalen Bürgerstaats, die Wehrpflicht. Für die Gier nach Posten und Macht, meine Damen und Herren, wurde bereits zu viel Tafelsilber unserer Republik geopfert. Das ist nicht konservativ, das ist gefährlich. 65 Jahre ist unsere Bundeswehr nun alt. Ich danke allen Soldaten für ihren treuen Dienst für Deutschland. Es ist nicht leicht für sie in diesen Zeiten. Der Außenminister gratuliert zu diesem Jubiläum einem Belgier auf Twitter. Die Verteidigungsministerin gendert in einem Grußwort die ersten Soldaten der Bundeswehr des Jahres 1955 und der Bundespräsident ändert eigenmächtig die Eidesformel bei seiner Ansprache. Eine solche Regierung haben unsere Soldaten nicht verdient.
Das Wort hat der Kollege Henning Otte für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bereits zum wiederholten Male stellt die AfD in dieser Woche hier Anträge zur Bundeswehr. Gestern einen sicherheitspolitischen Antrag, der aber zu kurz gesprungen war. Heute einen Antrag auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, rückwärtsgewandt mit romantischen und verklärten Vorstellungen. Vor allem bieten die AfD-Anträge keinen Beitrag zur Lösung, sondern die AfD selbst stellt eher ein Problem dar. Wer an den Grundpfeilern unserer Verfassung wirklich sieht, das konnte man am Mittwoch bei der Diskussion und Debatte zum Infektionsschutzgesetz sehen. Und dadurch, dass die Demonstranten Zutritt verwehrt haben in dieses Haus, die Parlamentsdebatte zerstören, das, meine Damen und Herren, ist nicht konservativ. Konservativ heißt für uns, werteorientierte Politik zu machen für die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind die Antworten, die wir heute in unserer Politik brauchen. Die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 war richtig und notwendig. So hieß es im Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011. Auf diese Weise sollen Freiheit und Verantwortung neu austariert werden. Darum geht es. Es geht um Freiheit und Verantwortung. Und als Sie, Herr Lukassen, als Vorredner eben die Bundeswehr verlassen haben, das muss so ungefähr 2005 gewesen sein, bin ich in den Deutschen Bundestag gekommen und seitdem hat sich vieles geändert. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, sie ist weitergegangen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Wir wollen appellieren an Freiheit und Verantwortung, nicht Menschen zwingen, sondern sie überzeugen, freiwillig einen Dienst zu leisten. Das ist werteorientierte und konservative Politik. Und 8.000 Soldatinnen und Soldaten leisten heute einen freiwilligen Wehrdienst aus Überzeugung, nicht Pflicht und Verpflichtung, sondern Freiwilligkeit. Das ist unser Koordinatensystem und das ist Grundlage für Professionalität. Und nicht immer die Arbeit der Soldaten schlecht reden, sondern mal sagen, wofür sie einstehen. Nämlich, sie stehen ein für die Landes- und Bündnisverteidigung. Sie stehen ein für die Einsätze in den Ländern im Kosovo, in Afghanistan, Mali beispielsweise. Und sie stehen ein in einsatzgleichen Verpflichtungen im Baltikum, meine Damen und Herren. Wir als CDU, CSU haben Hochachtung vor der Arbeit, vor der professionellen Arbeit unserer Truppe. Und wir danken den Soldatinnen und Soldaten sehr herzlich für den Dienst für unser Land. Sie als AfD bezweifeln offensichtlich diese Leistung, wenn Sie die Grundsätze anzweifeln und infrage stellen. Die Bundeswehr von heute ist eine moderne Armee mit modernen Waffensystemen, mit digitalen Führungssystemen. Supply Chain Management ist der feststehende Begriff in der Logistik und dafür braucht man eben auch eine gute und auch teure Ausbildung. Und wir gehen diesen Weg weiter, den auch unsere internationalen Partner gehen, nämlich hin zur Professionalität. Die Bundeswehr, meine Damen und Herren, ist nicht die Schule der Nation. Sie ist kein Erziehungsheim. Sie hat einen sicherheitspolitischen Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung sicherzustellen. Und deswegen brauchen wir eine professionelle Streitkraft mit einem Attraktivitätsprogramm, meine Damen und Herren. Und da setzen wir an. Wir sagen, wir wollen eine freiwillige Form des Wehrdienstes. Wir wollen den freiwilligen Wehrdienst für den Heimatschutz. Der beginnt ab April 2021. Frage, was du tun kannst für dein Land. Das ist eine Geisteshaltung, die wir erreichen wollen, unserem Land zu dienen. Und wir werben für dieses freiwillige Deutschland-Jahr nicht im Konflikt mit dem Grundgesetz oder den europäischen Regeln. Und deswegen geht auch Ihr Antrag auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in die falsche Richtung. Und auch der zweite Antrag ist entbehrlich, nämlich Breacher Brain. Hier können wir deutlich sagen, den Spezialkräften ist dieses Problem bewusst. Es gibt wissenschaftliche Publizierungen hierzu und vor allem es gibt einen wehrmedizinischen Forschungskorridor im BMVG. Er ist etabliert und es gibt bisher keinen einzigen Fall. Und deswegen sage ich noch einmal, wir müssen deutlich machen, der Beruf des Soldaten ist eben kein Beruf wie jeder andere. Und deswegen muss er umso mehr auch Attraktivität erfahren. Attraktivität auch durch Geld. Wir haben seit 2014 den Verteidigungshaushalt um 30% erhöht, um 10 Milliarden Euro. Aber Geld ist eben auch nicht alles. Wir haben das Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz durchgesetzt. Wir haben das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz verabschiedet und wir haben freie Bahnfahrten erreicht. Das ist Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Nicht ein Aktionismus, der rückwärtsgewandt ist, ist für uns maßgeblich, sondern für uns steht der Mensch im Mittelpunkt unserer christdemokratischen Politik. Für uns steht der Soldat und die Soldatin als Staatsbürger in Uniform im Mittelpunkt. Wir halten Ihren Antrag und beide Anträge für obsolet. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank.
Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Alexander Müller das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 32 Jahren wollte ich nach dem Abitur Informatik studieren. Die jungen Damen aus meinem Abiturjahrgang durften sofort an die Uni und ich wurde für 15 Monate einkaserniert. Die antragstellende AfD will heute diese Ungerechtigkeit wieder einführen und sie geriert sich ja immer als die Beschützerin der Grundrechte, als die Bewahrerin der Freiheit und heute zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie wollen den jungen Leuten ein Jahr Zwangsdienst aufbrummen. Sie wollen wieder ein Jahr ihres Lebens rauben den jungen Leuten. Das ist ihre Vision von Freiheit. Na, vielen Dank. Die Bundeswehr hat heute hochtechnisierte Waffensysteme, die man nicht mal eben im Schnelldurchgang erlernen kann. Unsere Parlamentsarmee ist eine Armee von Profis. Das sind Experten auf ihrem Gebiet, die anständig bezahlt werden und die auch entsprechend motiviert ihre Arbeit machen. Was für eine Verschwendung ist es, Leute wie mich ein Jahr einzusperren? Als IT-Experte zahle ich Steuern, Unmengen, Sozialabgaben. Als Rekrut muss mich der Staat durchfüttern, hat aber von mir überhaupt keinen militärischen Mehrwert. Also, das macht volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, die Wehrpflicht. Lassen wir doch den jungen Menschen in Deutschland ihre Freiheit, den Beruf auszuüben, ihren Traumberuf, den sie lernen wollen und ausüben wollen, für sich selbst ausgesucht haben. Das ist gesamtwirtschaftlich viel besser als eine Wehrpflicht. Als die erste Wehrpflicht 1956 kam, da war Frauen noch jeglicher Dienst an der Waffe verboten. Und deswegen war auch die Wehrpflicht nur für Männer damals noch widerspruchsfrei. Heute dürfen Frauen jeden Job bei der Bundeswehr machen. Und es ist auch richtig so, weil Frauen alles können, was Männer auch können. Aber das hat dann auch natürlich Konsequenzen. Denn das wäre dann Rosinenpickerei, wenn man eine Wehrpflicht nur für Männer einführt, so wie sie das wollen. Das heißt, Frauen dürfen alles und Männer werden gezwungen. Wie wollen Sie das denn in Karlsruhe durchkriegen? Das Verfassungsgericht wird Ihnen das rechts und links um die Ohren hauen. Wenn Sie einen Zwangsdienst einführen wollen, dann muss der geschlechtergerecht sein, dann muss der für alle gelten. Und dann sind wir bei einer Stärke von 800.000 Jugendlichen im Jahr, die die Schulen in Deutschland verlassen und bei ungefähr 180.000 Bundeswehrsoldaten insgesamt, die sich dann um die Ausbildung kümmern müssen. Na, da wünsche ich fröhliche Verrichtung. Und dann haben wir noch nicht gesprochen über die fehlenden Unterkünfte, über fehlende Uniformen, über persönliche Ausrüstung. Das alles muss doch geklärt werden. Das weiß die AfD. Deswegen hatte die AfD einen Plan und will nur 30.000 Jugendliche im Jahr zum Wehrdienst heranziehen. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das verfassungsgerecht funktionieren soll. Das heißt, Sie wollen jeden 27. wollen Sie zwingen, Wehrdienst zu machen. Aus jeder Klasse einen rausnehmen. Wie wollen Sie das denn gerecht hinbekommen? Und vor allen Dingen, was wollen Sie denn mit den anderen 26 aus dieser Klasse machen? Wollen Sie die alle als Pflegekräfte, als Billigarbeiter in die Krankenhäuser schicken? 770.000 Jugendliche im Jahr. So viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland gar nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und dann... Die Befürworter der Wehrpflicht argumentieren ja immer, dass der Wehrdienst so eine erzieherische Komponente hätte, also den jungen Männern Disziplin und Ordnung beibringen soll. Und ist das
Kollege
wirklich
Müller, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Lukassen?
Ja.
Dankeschön, Herr Kollege Müller. Sie sprachen eben an das Problem, wenn wir unseren Antrag umgesetzt sehen, es in Karlsruhe durchzubekommen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass gemäß Artikel 12a1 und 116 Grundgesetz alle jungen Männer, alle Männer wehrpflichtig sind und dass diese Pflicht nur durch den Paragraph 3 und 53 Wehrpflichtgesetz ausgesetzt worden sind. Die müssten also nur aktiviert werden. Karlsruhe ist hier gar nicht gefragt. Und zweitens, wenn Sie schon so ein monströses Zahlenspiel bezüglich 30.000 Wehrpflichtigen anstellen, dann lesen Sie bitte unseren Antrag, in dem steht mindestens 30.000 Wehrpflichtige. Und damit wollen wir der demografischen Entwicklung jeweils entsprechend reagieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Kollege Lukassen, das ist der 12a. Ich habe es ja eben erklärt.
Ist Herr Abgeordneter Lukassen, Sie müssten bitte stehen bleiben.
Der Artikel 12a ist ins Grundgesetz gekommen, 1956. Ich habe es erklärt. Da war Frauen der Dienst an der Waffe verboten. Das ist heute anders. Jede Frau kann jeden Job in der Bundeswehr machen, wenn sie die Qualifikation erbringt und die Tests besteht. Jeder Frau ist das offen. Der erste Mann, den Sie jetzt wieder zwingen wollen, Wehrdienst zu machen, der wird klagen in Karlsruhe und der wird das durchbekommen, weil das kann nicht sein, dass Frauen dürfen und Männer gezwungen werden. Also insofern sehe ich das sehr optimistisch. Das wird nicht kommen. Wenn man heute eine Wehrpflicht machen will, dann muss die für beide Geschlechter gelten. Wir wollen, dass junge Menschen ihren Job sich selbst aussuchen dürfen und alle Freiheiten haben, sich ihr Berufsleben selbst zu gestalten, ohne Zwangsjahr. Wir wollen eine professionelle Bundeswehr mit Spezialisten, die ihre Technik aus dem FF beherrschen und die wie Profis auch bezahlt werden. Wer hier im Saal Verteidiger der Freiheit ist und wer es nicht ist, wird sich ja gleich bei der Abstimmung zeigen. Vielen Dank.
Dr. Karl-Heinz Brunner hat für die SPD-Fraktion das Wort.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich bin ich am heutigen Tage schon verwundert, dass wir im 65. Jahr der Bundeswehr nach 65 Jahren Erfolgsgeschichte Bundeswehr so einen Antrag, wie er heute eingebracht wurde, wieder mal diskutieren müssen, diskutieren können und darüber sprechen, oder genauer gesagt zwei Anträge. Zum ersten, zur Frage der Wehrpflicht, wird mein Kollege Fritz Felgentreu sich umfangreich mit äußern. Und ich darf an meiner Stelle nur sagen, ich kann die Aussage unserer Wehrbeauftragten, die ich dort hinten mit als kleiner Mann mit Zehenspitzen sehen darf, nur voll und ganz unterstreichen. Ich möchte mich allerdings auf die Erfolgsgeschichte als solch berufen. Die Erfolgsgeschichte, die im Inhalt dieser Bundeswehr seit 65 Jahren das Dienst- und Treueverhältnis hat. Und das Herauspicken eines einzelnen Bereichs, des Breach Brain, zeigt noch nicht auf, in welcher Erfolgsgeschichte dieses Dienst- und Treueverhältnis war. Und zu diesem Dienst- und Treueverhältnis gehört nicht, wie der erste Redner dieser Debatte sagt, sich als Konservativer an Regeln zu halten. Ich halte mich immer an Regeln. Ich müsste also ein Urkonservativer sein. Der Redner kann es offensichtlich nicht sein, weil ich das unter dem Reflexion des Mittwochs so sehe, wo man sich nicht an Regeln gehalten hat. Also bitte nicht überbewerten, wenn jemand meint, er müsse Konservativismus mit Regeln halten sehen. Aber unsere Bundeswehr hat in diesen 65 Jahren etwas geleistet, was, glaube ich, keine Parlamentsarmee, keine Armee dieser Welt geleistet hat, sich fortzuentwickeln, Fehler einzugestehen, aus Fehlern zu lernen und im Sinne des Dienst- und Treueverhältnisses zu guten und vernünftigen Lösungen zu kommen. Drei Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich dabei mit anführen. Einmal eine Geschichte, die uns Parlamentarier und Parlamentarier schon länger beschäftigt und die Bundeswehr beschäftigt und zeigt, wie die Bundeswehr in der Lage ist, sich zu ändern, zu reflektieren und im Sinne des Dienst- und Treueverhältnisses für Soldatinnen und Soldaten die richtige Lösung zu finden. Radargeschädigte. Eine oder andere erinnert sich noch, gerade der älteren Menschen, dass die Schädigungen durch an Radargeräten arbeitende Soldaten, es waren damals eigentlich nur Männer, über lange Jahre belächelt und nicht wissenschaftlich ergründet, nicht entsprechend der Fürsorge des 31-Soldaten-Gesetzes betrachtet wurde. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind die Anerkennungsquoten für die zum Teil auch den Bund der Radarstrahlen geschädigten Soldatinnen und Soldaten immer noch unter 20%. Wir haben Verfahrenszeiten gehabt von 37 Jahren und länger, bei denen beispielsweise in einem noch laufenden Fall bereits im Jahr 2019 der Antragsteller verstorben ist und die Verwaltung in Eigendynamik zwar rechtlich absolut korrekt bearbeitet hat, aber das Wort Fürsorge noch nicht verinnerlicht hat. Und unser Parlament, sprich der Verteidigungsausschuss, hat gemeinsam mit der Bundeswehr den Weg gefunden durch die Forderung eines runden Tisches mit Institutionen und Verbänden und der klaren Aussage, dass wir sofortige Entschädigung wollen für die Menschen. Denn Fürsorge ist nicht nur während des Dienstes, sondern insbesondere nach dem Dienst als solches erforderlich. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam, Parlament und Bundeswehr, dies auf den Weg bekommen, so wie wir in der ersten Phase nach Feststellung der Schädigungen von Radargeschädigten damals die bundesunmittelbare Härtefallstiftung als solche auf den Weg gebracht haben, die heute als rechtsfähige Stiftung sich auch zum Beispiel mit den Folgen von Breach of Brain beschäftigt. Sie kann soziale und finanzielle Hilfen über Jahre hinaus ermöglichen. Und ich zitiere, Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis aus dem Bericht des Wehrbeauftragten 2019, in besonders gelagerten Problemfällen auch schnell Abhilfe schaffen. Sie übernimmt damit Aufgaben und Leistungen, die der Dienstherr vielleicht oder teilweise aus rechtlichen Gründen nicht erbringen kann. Allein diese Woche in der 49. Sitzung des Vergabeausschusses sind nunmehr festzustellen, dass 721 abgeschlossene Fälle, 466 positive Entscheidungen und Entschädigungen in der Größenordnung von 10 Millionen Euro ermöglicht haben. Dies ist eine Erfolgsgeschichte unserer Bundeswehr. Und dieses Gemeinschaftsprojekt, das jetzt auch mit der katholischen Familienstiftung für Soldatinnen und Soldaten eben genau wissenschaftlich das Thema Angst, Depression, Suizid und Einsatzfolgen bearbeitet, bei dem ich mit der Kollegin Gisela Mandala die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen habe, zeigt dies in besonderer Weise noch einmal. Und lassen Sie mich als Letztes sagen, der Umgang mit den homosexuellen Soldaten der Bundeswehr während vieler, vieler Jahre ist in meinen Augen ein exzellentes Beispiel zu zeigen, nicht nur wie die Bundeswehr mit eigenem Verhalten, manchmal gesellschaftstypischen Verhalten, später Fehlverhalten in der Lage ist, umzugehen. Seit dem 3. Juli 2000, der damit formellen Ende der Diskriminierung von homosexuellen Soldaten in der Bundeswehr durch Aufhebung des Erlasses, hat es noch eine Zeit gedauert. Aber eine gute Studie, die Studie Tabu und Toleranz, die in Zusammenarbeit mit dem Militärhistorischen Institut erarbeitet wurde, hat den Umgang der Bundeswehr von 1955 bis zur Jahrtausendwende, so am 17.09.2020 vorgestellt, in den Mittelpunkt gestellt. Ein guter und überfälliger Gesetzentwurf, der nunmehr am 18. November im Kabinett und im Frühjahr 2021 dann im Bundestag eingebracht werden wird, zeigt ein gutes Ende und die Möglichkeit, diese Geschichte für ein gutes Ende abzuschließen. Die symbolische Entschädigung folgt dem Gedanken, dass die Benachteiligung und deren Folgen aus heutiger Sicht grundgesetzwidrig sind und grundgesetzwidrig waren. 65 Jahre Bundeswehr brachten große Veränderungen mit sich. Ich komme zum Ende. Ich darf mich bei dieser Integration der Bundeswehr in der NATO, in der Europäischen Union und vor allen Dingen in diesem Parlament recht herzlich bedanken und hätte mir gewünscht, dass wir heute diesen Anlass nehmen, mehr zu feiern als neue
Aufträge. Sie können weitermachen, aber dann auf Kosten des Kollegen Feldentreu.
Das mache ich nicht, liebe Frau Präsidentin, deshalb sage ich vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Tobias Pflüger für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst zwei Vorbemerkungen. Eigentlich hat die AfD hier vier Anträge im Kontext der Bundeswehr angekündigt, aber dann offensichtlich nur zwei auf die Reihe gebracht. Das ist auch irgendwie typisch, aber ehrlich gesagt ist es auch besser so. Einer der Anträge, den die AfD angekündigt hat und dann nicht auf die Reihe gebracht hat, wäre der Antrag gewesen zur einsatzbedingten psychischen Erkrankung von Bundeswehrsoldaten. Und das ist ein sehr ernstes Thema. Bei nicht wenigen Soldatinnen und Soldaten treten durch das Agieren in Auslandseinsätzen sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen auf. Ein Thema, dem sich das Verteidigungsministerium widmet, aber nicht genug. Unabhängig davon, dass wir als Linke Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen, ist uns das Thema wichtig. Der Bundeswehrverband hat dazu jüngst eine wichtige Studie vorgelegt mit einer Reihe von sinnvollen Vorschlägen, darunter auch, dass nicht nur Menschen in den Einsatzgebieten selbst BTPS haben können, sondern zum Beispiel auch Drohnenpiloten, die in Jagel, Schleswig-Holstein stationiert sind. Auch hier ist eine Anerkennung von BTPS durch die Einsatzmitwirkung dringend notwendig. Kümmern Sie sich mehr um die Soldatinnen und Soldaten, die nach einem Auslandseinsatz unter den Einsatzerfahrungen leiden. Noch besser wäre es natürlich, die Soldatinnen und Soldaten erst gar nicht in die Auslandseinsätze zu schicken. Nun zu den Anträgen der AfD, die sie geschafft hat, vorzulegen. Was wir lesen mussten in den Anträgen, ist AfD in Reihenform. Zurück zur vermeintlich guten alten Zeit. Die AfD will die Wehrpflicht reaktivieren für Männer. Für Frauen soll jetzt die Verpflichtung zu einem Sanitätsdienst für den Verteidigungsfall ausgeplant werden. Was ein Unsinn! Das ist ein völlig überkommenes Rollenverständnis. Und da steht doch tatsächlich, ich zitiere, wer aus Gewissensgründen den Ehrendienst nicht antreten kann, hat seinen Beitrag zur zivilen Verteidigung Deutschlands zu leisten. Die AfD hat offensichtlich bis heute nicht kapiert, warum es richtigerweise Kriegsdienstverweigerungen in der damaligen Wehrpflichtarmee gegeben hat. Bis heute ist die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung wichtig, wenn auch die Bundesregierung durch Rückforderung von Ausbildungskosten dies immer schwieriger macht. Aber der Artikel 4.3 im Grundgesetz ist im Übrigen älter als die Bundeswehr selbst. Die Bundeswehr wurde erst durch die Wiederbewaffnung eingeführt. Und das, was Sie quasi mit den Zivildienstleistenden machen wollen, Sie wollen sie zu zivilen Helfern der Bundeswehr degradieren, das war nie Gedanke bei den Zivildienstleistenden. Was die AfD will, ist zurück in die alte Zeit, diesmal mit Kasernierung, 12 Monate Drill für alle jungen Männer. Und es ist schon interessant, was im Antrag nicht drinsteht. Dort steht, ich habe mir extra mal Ihre Broschüre Streitkraft Bundeswehr angeguckt, ich musste sie lesen, und dort steht drin, warum Sie das Ganze wollen. Da sagen Sie nämlich, Deutschland erhebt Anspruch auf eine militärische Führungsrolle in Europa. Aha, dafür will also die AfD mehr Soldaten. Und da sagen wir als Linke klipp und klar, solche deutschen Großmachtfantasien lehnen wir ab. Das hat schon mehr als einmal zu Tod und Verderben geführt. Was hier die AfD propagiert, ist der alte Militarismus.
Die Bundesregierung hat ja leider einen Rekordmilitärhaushalt von 53,1 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien vorgelegt. Aber selbst das ist der AfD nicht genug. Jetzt sollen es noch mehr Soldaten und ein paar Soldatinnen werden. Die AfD ist eine Partei der Aufrüstung. Wie heißt es in dem Antrag? Zitat: Der Personalkörper muss unter Bedrohung aufwachsen und im Extremfall die Bundeswehr auf Kriegsstärke bringen zu können. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir als Linke fordern. Wir wollen keine Aufrüstung, keine Militarisierung der Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Broschüre steht zum Beispiel auch, mit dem Wehrdienst wird auch der Wehrwille des deutschen Volkes gestärkt. Es ist schon interessant, was Sie hier so als Ihre Positionen formulieren. Und was sagte Herr Gauland? Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Und warum? Weil sie, ach wie schlimm, Gewalt nicht als legitime Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachten, wie Clausewitz. Da wird es doch ganz deutlich. Die AfD will die Remilitarisierung der Gesellschaft und sie will das Militär als ganz normales Mittel der Politik etablieren. Dazu sagen wir klipp und klar Nein. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das ist gut. Das wieder umzukehren hilft niemandem. Die Bundeswehr wäre auf eine Wehrpflicht nicht vorbereitet. Was wir wollen, ist, dass die Wehrpflicht nicht nur ausgesetzt wird, sondern abgeschafft wird. Die Bundeswehr jetzt zu vergrößern, wäre eine Gefahr für Frieden in Europa. Es wäre das grundfalsche Signal. Was wir brauchen, ist Abrüstung und Rüstungskontrollverträge. Aber davon versteht die AfD sowieso nichts. Das kann sie nicht, und das sollte sie auch besser lassen. Die Wehrpflicht ist aus der Zeit gefallen, so wie die Antragsteller auch. Wir lehnen diesen AfD-Zwangsdienst selbstverständlich ab. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das erste Gesetz, das ich hier im Bundestag begleiten durfte, war die Aussetzung der Wehrpflicht. Und jetzt kommen schon wieder welche mit dieser verstaubten Debatte um die Ecke, ganz so, als ob sie die letzten 10 Jahre verschlafen hätten, wobei hier auch zu Recht noch mal gezeigt wurde, dass sie eigentlich nicht zurück in vor 10 Jahren wollen, sondern noch in viel dunklere Zeiten. Aber ich bin mir sicher, das ist hier nicht der Hintergrund für die Forderung der AfD. Ich höre die Frage besorgt, aber auch aus einer sehr anderen Ecke. Würde die Einführung der Wehrpflicht nicht gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr helfen? Ich glaube nicht. Die Lehre der letzten Jahre muss doch sein, dass eben nicht jeder dort richtig ist, sondern dass man vielmehr genauer hinschauen muss, wer und mit welcher Motivation den Dienst bei den Streitkräften leistet. Wer in unserer Demokratie das Gewaltmonopol ausübt, an den stellt die Gesellschaft zu Recht sehr hohe Anforderungen. Und ich kann aus vielen Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten sagen, die große Mehrheit der Menschen in der Bundeswehr erfüllt diesen Anspruch mit Bravour. Es ist gerade auch in ihrem Interesse, dass klargemacht wird, dass für Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, für Rechtsextremisten und Reichsbürger, für Spione und Islamisten kein Platz in der Bundeswehr sein darf. Da ist jeder Fall ein Fall zu viel, jeder Fall eine große Gefahr für Sicherheit und Demokratie. Wenn Rechtsextremisten in unseren Sicherheitsbehörden entdeckt werden, dann braucht es schnellere Verfahren und klarere, härtere Konsequenzen. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren mit vielen tapferen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die Probleme aufgedeckt haben, ob es um Auslandseinsätze, um Rechtsextremismus oder um Rüstungsskandale ging, die eben nicht wegschauen und ein hohes Verantwortungsgefühl zeigen. Und die müssen wir stärker in dieser Haltung unterstützen. Wir entscheiden als Parlament am Ende darüber, ob Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze geschickt werden. Und in 11 Jahren im Verteidigungsausschuss habe ich eine Sache in unserer Arbeit besonders zu schätzen gelernt. Man sieht es seltener hier im Plenum, man erlebt es eher hinter den verschlossenen Türen des Ausschusses. Am Ende wollen alle demokratischen Fraktionen dieser Verantwortung gerecht werden, egal ob sie Auslandseinsätzen zustimmen oder sie kategorisch ablehnen. Zum Beispiel, als uns die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan und auch aus anderen Auslandseinsätzen erzählt haben, dass sie keine Möglichkeit haben, mit ihren Familien in Deutschland mit Video zu telefonieren. Das Verteidigungsministerium meinte damals, das geht technisch gar nicht, obwohl nahezu alle anderen Staaten das ermöglicht haben. Und der Verteidigungsausschuss hat über Fraktionsgrenzen hinweg nicht locker gelassen und gegen alle geht doch nicht Bedenkenträger das möglich gemacht, auch wenn sicherlich noch nicht alles perfekt ist. Und wenn es um an Körper und Seele verwundete Soldatinnen und Soldaten geht, haben wir gemeinsam die ursprüngliche Rechtsauffassung des Ministeriums widerlegt. Wir haben auch hier gegen die Geht-nicht-Front die Beweislast zugunsten der Betroffenen umgekehrt. Und wir machen weiter Druck, dass sich Behandlung und Betreuung verbessert und die belastenden Wartezeiten geringer werden. In diesem Sinne werden wir von den demokratischen Fraktionen weiter zusammenarbeiten in der Verantwortung gegenüber unserer Parlamentsarmee. Schaufensteranträge, selbsternannte Fürsprecher und verstaubte Antworten aus der Mottenkiste hat es dafür in den letzten Legislaturperioden nicht gebraucht und die braucht es auch jetzt nicht. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Ingo Gedechins das Wort.
Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat sich in dieser Woche ja wieder so einiges geleistet. Was liegt da näher als an einem Freitagvormittag über zwei inhaltslose Anträge dieser Fraktion zu debattieren? Nach Ihrer Auffassung soll durch die Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht endlich wieder eine Armee von Bürgern in Uniform entstehen. Aus welcher Mottenkiste, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, stammt denn bitte dieser Satz? Merken Sie gar nicht, dass Sie damit den jetzt aktiven Zeit- und Berufssoldaten unserer Bundeswehr attestieren, dass sie nach Ihrer Diktion keine Bürger in Uniform sind, sondern nach Ihrer Meinung dafür dringend eine Wiedereinführung der Wehrpflicht notwendig ist. Nein. Ich stelle mich vor, die Soldatinnen und Soldaten, die jetzt in der Bundeswehr aktiv ihren Dienst leisten, das sind Bürger in Uniform. Wie rückwärtsgewandt und aus der Zeit gefallen Ihre Formulierungen im Antragstext sind, erkennt man an nur wenigen Sätzen. Mir scheint, die AfD hat sich das Ziel gesetzt, die Lufthoheit über Stammtische zu erreichen, die es in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt. Alles getreu dem Motto, früher war alles besser. Meine Damen und Herren, früher war nicht alles besser. Ich habe weit über 30 Jahre in dieser unserer Bundeswehr gedient, habe Wehrpflichtige kommen und gehen sehen. Ich habe viele positive Erfahrungen hinsichtlich der unterschiedlichen Charaktere, die aus den unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen kamen und ganz unterschiedliche geistige Fähigkeiten in die Truppe mit eingebracht haben. Der hochintelligente Abiturient merkte schnell, dass auch der nicht so schlaue Hauptschüler Fähigkeiten in die Gruppe, in den Zug, in die Kompanie mit einbrachten, die für ein gut funktionierendes Team von elementarer Bedeutung waren. Ja, es stimmt. Die Bundeswehr, aber auch der Zivildienst waren so etwas wie eine Schule der Nation, in der man Rücksichtnahme, Toleranz und Teamfähigkeit erlernen konnte. Ein wunderbarer Nebeneffekt für einen anspruchsvollen Dienst und fordernden Dienst an der Waffe. Ein Nebeneffekt, an den sich noch viele Männer sehr gerne mittlerweile, Herr Lukassen, älter werdende Männer erinnern. Und in den Erinnerungen bleibt bekanntlich oftmals nur das Gute haften. Und es stimmt, die Wehrpflicht oder der Zivildienst war das letzte Element in unserer Gesellschaft, welches sehr deutlich verdeutlichte, dieser Staat gibt dir nicht nur etwas, sondern er kann dir für die Sicherheit Deutschlands auch eine Pflicht auferlegen.
In meinen aktiven Dienstjahren war ich ein starker Befürworter der Wehrpflicht, aber die Zeiten haben sich rasant geändert. Die Anforderungen an modernes Gerät, eine immer anspruchsvollere Ausbildung beförderten schon damals die Wehrpflichtigen immer mehr ins Abseits. Als sich nach der Bundestagswahl 2009 die FDP mit der CDU/CSU einigten, die Wehrpflicht auf nur noch 6 Monate zu reduzieren, war mir bewusst, dass diese Wehrpflichtigen die aktive Truppe mehr B als entlasten würden. Der eigentliche Auftrag der Bundeswehr lautete damals wie heute Bündnis- und Landesverteidigung und nicht Schule der Nation, um eventuell vorhandene Defizite aus der Jugend- oder Schulzeit zu reparieren. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht vor 10 Jahren wurde der gesamte Apparat an freiwillig dienstleistende Zeit- und Berufssoldaten angepasst. Kreiswehrersatzämter mussten nicht mehr Heerscharen von jungen Männern auf Diensttauglichkeit untersuchen. Die Anzahl von Ein- und Auskleidekammern wurden dezimiert, Ausbildungskapazitäten angepasst und individualisiert. Die Grundausbildung konnte professionalisiert werden, weil man heute weiß, dass sie nicht nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen, sondern für die Soldatinnen und Soldaten die Ausbildung dann weitergehen kann. Eine seriöse Antwort, wie und mit welchem finanziellen Aufwand das Rad nun wieder zurückgedreht werden soll, bleibt uns die AfD als Antragsteller natürlich schuldig. Meine Damen und Herren, machen Sie weiter in Ihren rückwärtsgewandten Träumereien. Meine Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, wird sich um die wirklichen, um die zukunftsfähigen Aufgaben für die Bundeswehr kümmern. Darin sehen wir unsere Aufgabe, und deshalb lehnen wir diesen Antrag in konsequenter Art und Weise ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Abgeordnete Jan Nolte für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Derzeit sind mehr als 21.000 Stellen in der Bundeswehr unbesetzt. Das klingt schlimm, aber die Realität ist noch schlimmer. Die Musterungskriterien wurden gelockert, damit man auch heute auch Bewerber zu Soldaten machen kann, die man früher nicht genommen hätte. Es ist seit Aussetzung der Wehrpflicht auch deutlich schwerer geworden, ungeeignete Rekruten wieder loszuwerden. Sprechen Sie mal mit den Ausbildern. Die Soldaten sollen länger in der Bundeswehr bleiben, also die Bundeswehr soll älter werden, und es sind teils auch von vornherein viel zu wenig Stellen ausgeplant. Es gibt Bataillone, die auf dem Papier eine gute Personallage haben und die trotzdem mit ihren Leuten nur deswegen klarkommen, weil das Material, das ihnen zustünde, ja auch nicht da ist. Die Wehrpflicht bringt jungen Menschen wichtige Tugenden für das ganze Leben bei und vereint Bundeswehr und Gesellschaft. Und Frank-Walter Steinmeier, den ich sicherlich nicht oft zitiere, beklagt in seiner Rede zum 65. Geburtstag, dass das Wissen über die Bundeswehr abgenommen habe mit Aussetzung der Wehrpflicht. Und hier sehen Sie, liebe SPD, dass eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht auch direkt Ihnen zugute käme. Dann würde in Zukunft nämlich wieder jeder den Unterschied zwischen deutschen und belgischen Soldaten erkennen. Wer im Bundestag regelmäßig die Solidarität mit der Bundeswehr betont, der kann sich vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht länger drücken. Und ja, dafür brauchen wir Einheiten, Infrastruktur und Ausrüstung. Wir können die Wehrpflicht nicht übermorgen wieder einführen. Das ist vollkommen klar. Aber wenn wir heute planen, wie das deutsche Heer im Jahre 2032 aussehen soll oder welches Kampfflugzeug wir im Jahr 2040 haben wollen, liebe Kollegen, dann können wir uns auch jetzt für die Wiedereinführung der Wehrpflicht entscheiden. Und dass das noch ein paar Jahre dauert, bis es dann umgesetzt ist, ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Und wer meint, dass man aufgrund von moderner Technik heute keine Wehrpflichtigen mehr brauche, der möge das bitte auch Staaten wie Russland, China oder Israel erzählen. Alles Staaten, die Streitkräfte haben, die uns in vielen Punkten technisch voraus sind und die Wehrpflichtarmeen sind. Tun wir Gesellschaft und Bundeswehr etwas Gutes und führen wir die Wehrpflicht wieder ein. Kurzer zu unserem zweiten Antrag, der bezieht sich auf die gesundheitlichen Risiken, denen Soldaten ausgesetzt sind, die regelmäßig mit Druckwellen zu tun haben, mit leichten Druckwellen. Hier kann man die Breacher der Spezialkräfte nennen. Und Herr Otte, wenn Sie sagen, es gibt noch keinen einzigen Fall, dann zeigt das, dass Sie sich damit nicht so richtig befasst haben. Denn das gehört ja zu dem, was man eben noch erforschen muss. Wie wirken sich diese ständigen, wiederholten Druckwellen aus? Was sind die Symptome dessen? Und das war also der beste Beweis dafür, dass diese Forschung nötig ist. Das fordern wir. Wir möchten nur, dass herausgefunden wird, welchem Risiko unsere Soldaten ausgesetzt sind. Das nicht zu wollen, hieße ja, ich will gar nicht wissen, was hier für Risiken entstehen für unsere Soldaten. Und das, liebe Kollegen, wäre ja völliger Wahnsinn. Deswegen rechne ich mit breiter Zustimmung zu unserem Antrag nachher. Danke.
Dr. Fritz Felgentreu hat nun für die SPD-Fraktion das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zum wiederholten Mal ruft die AfD-Fraktion das Thema Wehrpflicht auf. Sie wollen die Reform von 2011 rückgängig machen, mit der die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Lassen Sie mich eine Anmerkung vorausschicken. Die Jahre der schwarz-gelben Koalition, lieber Ingo Gedichens, von 2009 bis 2013 waren schlechte Jahre für die Bundeswehr. Der Verteidigungsetat stagnierte, kurzsichtige Sparmaßnahmen, zum Beispiel der weitgehende Verzicht auf die Bevorratung von Ersatzteilen, hat die Einsatzbereitschaft massiv geschwächt. Und auch die Wehrpflicht wurde mit einer nicht durchdachten Reform ausgesetzt, bei der es vor allem darum ging, dass sich der damalige Verteidigungsminister in der Öffentlichkeit als mutiger Modernisierer stilisieren wollte. Die SPD hat dem Gesetz damals aus gutem Grund nicht zugestimmt. Seitdem wir wieder ein Teil der Regierungsmehrheit sind, arbeiten wir daran, die Erblast dieser 4 Jahre abzutragen, und wir sind immer noch nicht am Ziel. Mit dem AfD-Antrag könnte ich es mir trotzdem einfach machen. Denn Sie gehen mit keinem einzigen Wort auf die verfassungsrechtlichen und praktischen Probleme ein, die mit der Rückkehr zur Wehrpflicht zusammenhängen. Die Voraussetzungen sind einfach nicht da. Die Wehrpflicht muss nach dem Grundgesetz mit den Erfordernissen der Sicherheit Deutschlands begründet werden. Das kann in der gegenwärtigen Lage nicht gelingen. Und wir sollten uns hier auch alle keine Lage wünschen, in der es doch wieder gelingen könnte. Und was die Praxis angeht, der Umbau der Bundeswehr zur Freiwilligen Armee ist abgeschlossen. Das bedeutet, sie hat keine Unterkünfte für Wehrpflichtige mehr, keine Ausbilder, keine Waffen. Kein Gerät. Die gesamte Struktur müsste neu aufgebaut werden. Die dafür notwendige Anstrengung wäre gerade kein Beitrag zur Stärkung von Bündnis- und Landesverteidigung. Im Gegenteil. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr um 10 bis 15 Jahre zurückwerfen und behindern. Sie zitieren ja in Ihrem Antrag Hans-Peter Bartels, kluger Mann. Der ist exakt dieser Meinung. Dem sollten Sie besser zuhören. Dazu kommt, dass ein solcher Schritt die Bündnisfähigkeit Deutschlands schwächen würde. Um heute als Bündnispartner bestehen zu können, braucht die Bundeswehr sowohl in den Einsätzen als auch bei Übungen und einsatzgleichen Verpflichtungen in der Bündnis- und Landesverteidigung hochprofessionelle Streitkräfte. Der notwendige Ausbildungsstand ist mit einer einjährigen Wehrpflicht nicht zu erreichen. Die im Vergleich oberflächliche Ausbildung der Wehrpflichtigen aber würde der Truppe Personal mit gutem Ausbildungsstand entziehen für Führung und Ausbildung. Ein weniger bündnisfähiges Deutschland, meine Damen und Herren, ist aber auch ein weniger sicheres Deutschland. Die AfD würde mit ihrer Politik genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie angeblich erreichen will. Es wäre also relativ leicht, Ihren Antrag aus sachlichen Gründen zurückzuweisen. Ich will es dabei aber nicht bewenden lassen. Wenn ich Ihren Antrag lese, erkenne ich neben der nationalkonservativen Verklärung wehrpolitischer Ideen des 19. Jahrhunderts auch Motivationen, die eine eigene Auseinandersetzung verdienen. Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Bei meinen Standortbesuchen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass das Thema Wehrpflicht die Soldaten und Soldatinnen beschäftigt. Gerade die Dienstälteren, oft vor allem Portepee-Unteroffiziere, empfinden die Lücke durchaus. und auch schmerzlich, die die Aussetzung der Wehrpflicht gerissen hat. Sie vergleichen die Bundeswehr von heute mit der Bundeswehr, in der Sie selber groß geworden sind, und stellen fest, dass Sie die Zeiten der Wehrpflicht in guter und im Vergleich oft in besserer Erinnerung haben. Manch einer hat seinen Weg zum Berufssoldaten als Wehrpflichtiger begonnen. Das kommt dazu. Die Stichworte, die in dem Zusammenhang fallen, haben in der Regel wenig mit Einsatzbereitschaft und Bündnisfähigkeit zu tun. Die Wehrpflicht steht hier für eine tiefere Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft als Ganzer. Denn natürlich, wenn jede Familie sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, ob ihre jungen Männer Wehr- oder Zivildienst leisten, dann wird die Bundeswehr viel stärker als integraler Bestandteil des großen Ganzen wahrgenommen. Und die Wehrpflicht fehlt vielen auch als Talentreservoir. Wie oft haben junge Männer erst als Wehrpflichtige gemerkt, dass der Beruf des Soldaten ihre Berufung ist, und haben dann ihr Berufsleben in den Dienst der Landesverteidigung gestellt. Diesen Weg in die Truppe gibt es nicht mehr, und ich würde gar nicht bestreiten, dass er fehlt. Ihr Lösungsweg aber, meine Damen und Herren, ist entweder eine Illusion oder, nämlich wenn es Ihnen klar ist, dass es so nicht geht, eine Scharade. Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit, denen, die aus absolut verständlichen Gründen der Wehrpflicht nachtrauern, die Wahrheit zu sagen. Es gibt kein Zurück in die 80er oder auch nur in die 90er Jahre. Diese Bundeswehr gibt es nicht mehr, und sie kommt auch nicht mehr zurück. Ich rekapituliere kurz, warum das so ist. Erstens. Rekrutierungssorgen und die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft sind keine Begründungen, die sich aus dem Grundgesetz ableiten lassen. Dort sind die Erfordernisse der Sicherheit ausschlaggebend. Zweitens. Die Gründe für die Aussetzung der Wehrpflicht sind inzwischen nicht entfallen. Vor allem ist auf der Basis einer 12-monatigen Wehrpflicht Wehrgerechtigkeit nicht zu erreichen. Eine noch kürzere Wehrpflicht wäre militärisch sinnlos. Drittens. Der von Ihnen geforderte Weg ist nicht praktikabel. Die Rückkehr zur Wehrpflicht würde die Bundeswehr auf unabsehbare Zeit nicht stärker, sondern schwächer machen. Eine denkbare Perspektive besteht allenfalls in dem immer wieder heiß diskutierten Modell einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen beiderlei Geschlechts. Darüber gibt es im Lande und auch in meiner Partei unterschiedliche Meinungen. Die einen sehen es als unzulässigen Eingriff in die individuelle Freiheit, die anderen als sinnvollen Beitrag zu mehr Gemeinsinn, der unserer fragmentierten Gesellschaft guttun würde. Dazu gehöre ich auch eher. Beide Seiten haben starke Argumente. Die Sicherheit Deutschlands aber, und das ist entscheidend, wird normalerweise weder pro noch contra allgemeine Dienstpflicht angeführt. Die Voraussetzung für eine so große Reform wäre in jedem Falle ein so breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens, dass er eine Änderung des Grundgesetzes möglich macht. Das zeichnet sich aber noch nicht einmal ansatzweise ab. Lassen Sie uns also deshalb vor allem daran arbeiten, wie wir die Probleme der Bundeswehr mit den Mitteln lösen, die uns realistischerweise zur Verfügung stehen. Bekennen wir uns zu unserer Parlamentsarmee, die aus Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen in Uniform besteht. Gerade in diesen Tagen der Corona-Pandemie sprechen wir davon, wie wichtig der Dienst der Soldaten und Soldatinnen für unser Land ist. Und lassen Sie uns diese Bundeswehr so ausstatten, dass alle, die darin dienen, ihren Dienst als sinnvoll und erfüllend erleben und diese Zufriedenheit in ihrem persönlichen Umfeld auch ausstrahlen. Dann ist mir um geeigneten und motivierten Nachwuchs für die Bundeswehr auch ohne Wehrpflicht überhaupt nicht bange. Dankeschön.
Ich nutze die Zeit, in der das Pult gereinigt wird, um meine Entscheidung gerade eben zu erläutern. Der Abgeordnete Lukassen hatte sich eben noch einmal gemeldet zu einer Frage und Bemerkung. Ich kann das natürlich zulassen, aber der Abgeordnete Lukassen hat für seine Fraktion in der Debatte gesprochen, hat eine Frage entsprechend gestellt, und ich bin gehalten, auch dafür zu sorgen, dass die Debatte entsprechend weitergeht und sich nicht Redezeiten verdoppeln und verdreifachen. Deshalb der Hintergrund meiner Entscheidung gerade eben. Das Wort hat nun Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, werte rechtsextreme Fraktion, Sie beginnen Ihren Antrag mit Bezug auf die preußische Heeresreform von 1807. und übersehen dabei, dass dazwischen über 200 Jahre auch militärtechnische Entwicklungen liegen und dass dazwischen auch zwei verlorene Weltkriege liegen. Die Zeit hat sich weiterentwickelt, das sollte auch bei Ihnen ankommen. Was steht in Ihrem Antrag? In Ihrem Antrag steht, wie man die Bundeswehr noch ineffektiver machen kann. Wenn man die Bundeswehr nachhaltig schädigen möchte, dann führt man jetzt die Wehrpflicht wieder ein. Das ist der sicherste Weg, um die Bundeswehr nachhaltig zu schädigen. Das sage nicht nur ich, das sagt der oberste Soldat in Deutschland, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielleicht hören Sie da mal zu. Sie wollen wieder Wehrpflichtige auf den Kasernenhöfen und übersehen dabei, dass es viele dieser Kasernenhöfe gar nicht mehr gibt, dass es auch die Ausbilder nicht mehr gibt. Und was man denn auch mit diesen Wehrpflichtigen in einer modernen, spezialisierten Bundeswehr macht, das sagen Sie auch nicht. Deswegen steht in Ihrem Antrag eben nicht, wie man die Bundeswehr ins 21. Jahrhundert führt, wie man daraus eine moderne Armee macht, die auch in Zukunft ein intensives Gefecht bestehen kann. Was braucht also die Bundeswehr? Die Bundeswehr braucht nicht noch weitere Grundsatzreden. Davon haben wir genug gehört. Die Bundeswehr braucht drei Dinge. Erstens Geld. Sie wollen bei der AfD Milliarden in die Wiedereinführung der Wehrpflicht stecken, um dann mit dem Volkssturm Interkontinentalraketen abzufangen und mit Wehrpflichtigen Cyberangriffe abzuwehren. Dass das irre ist, kann, glaube ich, jeder erkennen. Das ist allerdings kein Grund, warum das Verteidigungsministerium sich hinter Rechenspielen zur NATO-Quote versteckt. Der jetzt hinterlegte Haushalt, der sich gerade in der Abstimmung beschäftigt, der kann den Investitionsbedarf nicht decken. Der kann auch die Bündnisverpflichtung in der NATO nicht decken. Deswegen sehen wir hier keine Zukunftsfähigkeit bei Ihrer Politik. Und zweitens, Beschaffungsdebakel. Bringen Sie Ihre Strukturen in Ordnung. Sie brauchen über Jahre, um ein Sturmgewehr zu beschaffen und schaffen es dennoch nicht, das Projekt über die Ziellinie zu bringen. Frankreich braucht dafür ein Jahr und ist dabei erfolgreich. Vielleicht nehmen Sie sich daran mal ein Beispiel. Dann müssen Sie sich auch nicht mehr wundern, wenn der französische Staatspräsident Ihnen mit Anlauf vor das Schienbein tritt. Es heißt nämlich jetzt nicht mehr Grundsatzreden, sondern es heißt machen, machen, machen. Das ist der dritte Punkt. In der Truppe heißt es, machen ist wie wollen, nur krasser. Ich glaube, daran kann sich das Bundesverteidigungsministerium mal orientieren. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn die Ministerin sich mehr mit Soldatinnen und Soldaten unterhält und etwas weniger mit Herrn Laschet und Herrn Merz. Vielen Dank.
Abgeordneter Faber, ich werde mir das Vorabprotokoll bringen lassen und werde Ihre Anrede nach der Begrüßungsformel prüfen, inwieweit dort eine entsprechende Rüge oder Ordnungsmaßnahme angesagt ist. Ich behalte mir das vor. Herr Kollege Trittin, Sie sind hier gerade auf dem schmalen Grat. Ganz egal, wie die Abgeordnete Pau sich verhalten würde, wenn sie für ihre Fraktion hier im Moment unterwegs ist. Aber im Moment gibt es hier die Vizepräsidentin Pau, die entsprechend die Verhandlungen führt. So, das Wort hat Dr. Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Reden wir mal über die Probleme, die die Bundeswehr heute tatsächlich hat. Die Probleme, die sind eine unklare politische Strategie, Träume über den Indopazifik, während man es noch nicht mal schafft, ein Sturmgewehr zu beschaffen, was jetzt wirklich nicht unbedingt Rocket Science ist, um es neudeutsch zu sagen. Die Probleme liegen in Material, das lange dauert, noch mehr kostet und am Ende des Tages doch nicht funktioniert. Und ja, die Probleme liegen auch im Personal und in Stellen, die nicht besetzt sind. Aber was braucht es denn dazu? Dazu braucht es eine verantwortungsbewusste, eine verantwortliche Art der Rekrutierung. Dazu braucht es Verlässlichkeit seitens des Dienstherrn. Dazu braucht es eine Planbarkeit des Dienstes in der Bundeswehr und eine Perspektive für die Zeit nach dem Dienst danach. Das alles braucht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darüber hätte die AfD heute in ihrem Antrag ja sprechen können. Und was machen Sie stattdessen? Sie wollen die Probleme der Bundeswehr von heute und von morgen mit den Ideen von gestern und vorgestern lösen. Das verrät vieles über Ihre Kompetenz auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik. Und Sie nehmen ja in einem Antrag Bezug auf die preußischen Heeresreformen, auf Gneisenau, auf Clausewitz, auf Scharnhorst. Ja, das waren Menschen ihrer Zeit, die die Probleme ihrer Zeit mit Mitteln ihrer Zeit beantworten wollten. Und wenn heute Soldatinnen und Soldaten einem demokratischen Deutschland, um Bundespräsident Gauck zu zitieren, das Beste, das wir kennen, dienen, dann muss der Dienstherr, dann muss dieses Hohe Haus ja vor allem eine Frage beantworten: Wofür kämpfen? Wenn Soldatinnen und Soldaten schwören und geloben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, dann ist das der Kern dessen, wofür man kämpft. Dass man nicht irgendwie einen Ehrendienst, so wie Sie schreiben, leistet, der irgendwie inhaltsleer ist, sondern Soldatinnen und Soldaten eines demokratischen Deutschlands sind dem Grundgesetz, seinen Institutionen und den Werten, auf denen es basiert, verpflichtet. Und ich finde schon, Herr Lukas und Herr Gauland, von Ihrer Fraktion ein starkes Stück nach dem, was wir am Mittwoch hier in diesem Haus erlebt haben, durch Schleuser in Ihrer Fraktion, nach dem, was heute Morgen hier abging mit einer geheuchelten Entschuldigung von Ihnen, dass Sie sich allen Ernstes an dieses Pult stellen und heute über Sicherheit und Sicherheitspolitik reden wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jeden Anspruch verspielt, hier irgendwie Soldatinnen und Soldaten Tipps geben zu wollen, wie man anständig und aufrecht für dieses Land, seine Werte und seine Institutionen dient. Deswegen ziehen Sie am besten Ihren Antrag zurück. Hierzu ist alles gesagt. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Jens Lehmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD-Fraktion arbeitet sich ja nun schon länger an der Wehrpflicht ab. Und selbst wenn Sie Scharnhorst zitieren, werden Ihre Argumente nicht besser. Dabei sollten Sie die Signale aus der Bundeswehr einfach mal richtig deuten. Die Truppe selbst sagt, dass sie einer Reaktivierung der Wehrpflicht sehr kritisch gegenübersteht. Wer so wenig am Puls der Truppe ist, sollte nicht von sich behaupten, die Partei der Soldaten zu sein. Meine Damen und Herren, der Bundestag hat vor knapp 10 Jahren beschlossen, die Wehrpflicht auszusetzen. Dieser Schritt, ja, war schmerzhaft. Die Wehrpflicht war zu Zeiten des Kalten Krieges sinnvoll und hat sich damals bewährt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Darauf hat die Politik reagiert. Steigende Einsatzverpflichtungen und die sinkende Zahl der Wehrpflichtigen in Deutschland waren damals der wesentliche Treiber, die Wehrpflicht auszusetzen und stattdessen das System der freiwilligen Wehrdienstleistenden zu installieren. Der Grundgedanke von damals ist auch heute noch richtig. Ein längerer freiwilliger Dienst ermöglicht die Ausbildung für das gesamte aktuelle Einsatzspektrum der Bundeswehr, was mit einem Wehrdienst in seinem klassischen Sinne nicht mehr möglich war. Werte Kolleginnen, wir alle wissen, dass die Bundeswehr ihrer originären Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung wieder mehr Aufmerksamkeit widmen muss. Die geopolitischen Verhältnisse haben sich nicht zum Besseren verändert. Im Gegenteil. Wir sehen, dass Russland unverhohlen seine alte Stärke wieder aufleben lassen will. Und wir sehen, dass China mehr und mehr Einfluss nimmt. Dennoch ist der Weg, den die AfD mit ihrem Antrag gehen will, nicht der richtige. Denn die Antwort auf die Frage, warum mindestens 30.000 Wehrpflichtige, wie kommen Sie auf diese Zahl, bleibt die AfD schuldig. Wir hatten zuletzt 2009 68.000 Grundwehrdienstleistende und freiwillig länger dienstleistende Soldaten eingezogen. Und schon damals hieß es, die Wehrgerechtigkeit ist nicht mehr gegeben, da der überwiegende Teil eines Jahrganges nicht mehr eingezogen wurde. Meine Damen und Herren, diese Ungerechtigkeit würde der AfD-Antrag sogar noch vergrößern. Denn wie wollen Sie den 30.000 jungen Männern erklären, warum diese jetzt ihren 12-monatigen Dienst antreten müssen, die überwiegende Mehrheit aus ihrem Jahrgang aber eine Ausbildung oder ein Studium beginnen kann. Mit Ihrem Antrag zementieren Sie die Ungleichheit eines Jahrgangs. Das kann niemand wollen. Lassen Sie uns viel mehr darüber diskutieren, die Bundeswehr attraktiver für junge Menschen zu machen, dass die Leute freiwillig zur Bundeswehr gehen. Und diesen Punkt haben Sie ja richtigerweise in Ihrem Antrag erkannt. Ich zitiere mit Genehmigung der Präsidentin, Zitat, die Bedingungen und Chancen des Wehrdienstes müssen so beschaffen sein, dass sich idealerweise die jungen Männer um die Wehrpflichtstellen bewerben. Zitat Ende. Das kommt ja faktisch einer Freiwilligkeit gleich und damit würden wir viel mehr erreichen. Denn wer sich freiwillig meldet und um den Dienst in der Bundeswehr bewirbt, macht dies aus Überzeugung. Diese Motivation brauchen wir. Wir müssen dafür sorgen, dass der Dienst in der Bundeswehr so attraktiv und in der Gesellschaft anerkannt wird, dass sich viele junge Menschen freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden und damit aktiv unsere Werte verteidigen und unser Land in Frieden und Freiheit bewahren. Um den Dienst in den Streitkräften für junge Menschen so attraktiv wie möglich zu machen, haben wir nunmehr zwei Säulen, die sich sehr gut ergänzen. Das bewährte System des freiwilligen Wehrdienstleistenden mit bis zu 23 Monaten Dienstzeit am Stück sowie das neu eingeführte Jahr für Deutschland, welches Sie ja wieder abschaffen wollen. Das Konzept des freiwilligen Jahres zielt gerade effektiver auf die langfristige und emotionale Bindung der Wehrdienstleistenden an die Streitkräfte. Mit der diskutierten Wiedereinführung ist nach zwölf Monaten Schluss. Im freiwilligen Jahr dienen die Menschen 7 Monate am Stück. Die restlichen 5 Monate werden in einzelnen Abschnitten innerhalb von 6 Jahren geleistet. Werte Kollegen, den vorliegenden Antrag ist aus vielen Gründen abzulehnen, nicht zuletzt, weil einige Forderungen darin bereits umgesetzt sind. Daher sollten wir unsere Anstrengungen lieber darauf verwenden, den Dienst in der Bundeswehr attraktiver zu machen, denn dadurch gewinnen wir motivierte junge Menschen für den Dienst in den Streitkräften. Danke.
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Florian Hahn für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin 1995 im Oktober meinen Wehrdienst angetreten bei der 1. Gebirgsdivision. Ich habe dort gerne gedient. Ich war einer von 2 Abiturienten in meinem Zug. Wir waren 8 Mann auf der Stube. Ich habe da Erfahrungen gemacht, die ich wahrscheinlich ohne die Bundeswehr nie gemacht hätte. Ich habe Freundschaften geknüpft, die bis heute festhalten. Und möchte diese Erfahrung tatsächlich nicht missen. Und deswegen war ich 2010, als zum ersten Mal diskutiert wurde, ob wir möglicherweise die Wehrpflicht aussetzen, auch tatsächlich ein Stück weit geschockt von meinem eigenen Parteikollegen und damaligen Verteidigungsminister und habe stark gestritten mit ihm. Und er hat gesagt, Florian, tu mir einen Gefallen, nutze die Möglichkeiten als Abgeordneter, geh in die Truppe, schau dir an, wo heute die Wehrpflicht ist, damals 2010. Und ich habe das gemacht. Und die Erfahrungswelt der Wehrpflichtigen 2010 war nicht mehr die Erfahrungswelt von 1995, war nicht mehr meine. Mit Blick auf die Organigramme, wo Wehrpflichtige tatsächlich eingesetzt waren, hatte das nichts mehr damit zu tun, tatsächlich die Truppe zu unterstützen und notwendig zu sein, um verteidigungsfähig zu sein. Und deswegen war es richtig, damals die Wehrpflicht auszusetzen. Sie hätte vermutlich einer nächsten Überprüfung auch vor dem Bundesverfassungsgericht nicht mehr standgehalten. Jetzt zum Antrag der AfD. In dem Antrag der AfD wird klar, es soll die Wehrpflicht nur für Männer geben. Es soll dezidiert kein Zugang für Ausländer da sein. Auch nicht deutsche Freiwillige haben keinen Zugang. Die Damen, die Frauen sollen bitte einen Sozialdienst ableisten. Auch hier eine Verpflichtung. Und es wird vom Ehrendienst gesprochen. Schon in DDR-Zeiten wurde im Übrigen die Wehrpflicht mit der Bezeichnung Ehrendienst tituliert. Und auch im Dritten Reich der Reichsarbeitsdienst als Ehrendienst bezeichnet. All das ganze Paket zeigt, welches Geisteskind die AfD bis heute ist. Und das hat, lieber Herr Lukassen, auch nichts mit konservativ zu tun. Denn konservativ sein, das hat schon Franz Josef Strauß gesagt, bedeutet, an der Spitze des Fortschritts zu sein. Und das sind Sie definitiv nicht. Die AfD hätte es uns viel schwerer machen können. Die AfD hätte beispielsweise diskutieren können, tatsächlich, ob man einer allgemeinen Dienstpflicht näher tritt. Und der Kollege Felgentreu hat viele positive Dinge aufgezählt, die einer solchen Idee tatsächlich entspringen. Aber ich will sagen, was Gründe sind, tatsächlich auch die gegen eine allgemeine Dienstpflicht, wie sie auch oftmals in meiner Partei noch diskutiert wird, sprechen. Es gibt einfach keine militärische Notwendigkeit. Um verteidigungsfähig zu sein, brauchen wir keinen Zwangsdienst. Die aktuellen Bedrohungen, denen müssen wir gegenübertreten, nicht mit einer riesigen Anzahl von Köpfen, sondern mit entsprechenden Fähigkeiten, mit Waffensystemen, mit modernen IT-Systemen, die resilient sind. Wir müssen verteidigungsfähig sein im Sinne von Verfügbarkeit und Durchhaltefähigkeit, aber nicht die schiere Anzahl von Köpfen. Und die Gefahr eines großen vaterländischen Krieges, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind so nicht da. Die Gefahren lauern woanders, und hier müssen wir uns tatsächlich besser rüsten. Es gibt aber auch rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Eine Grundgesetzänderung wäre notwendig, und eine allgemeine Dienstpflicht verstößt außerdem gegen völkerrechtliche Verpflichtungen, da sei das ILO-Abkommen entsprechend genannt, oder auch europäische Abkommen bis hin zum internationalen Pakt für die bürgerliche und politische Rechte. Weiteres Argument: Eine allgemeine Dienstpflicht wäre wichtig, zum Beispiel für das Gesundheitswesen, für die sozialen Dienste. Da kann man auch nur der Hinweis, dass beispielsweise Paritätischer Wohlfahrtsverband, das Arbeiterwohlfahrt, VDK, alle sich gegen einen solchen Dienst aussprechen. Weitere praktische Gründe: Eine Wehrpflicht mit 30.000 Wehrpflichtigen, wie die AfD es vorschlägt, würde bedeuten, bei einem Faktor von 3,5 Personen, die notwendig sind zur Betreuung eines Wehrpflichtigen, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben in der Zeit unserer Wehrpflicht, würde bedeuten, dass wir 105.000 Soldatinnen und Soldaten mehr bräuchten, um diese 30.000 Soldaten entsprechend auszubilden. Ich weiß gar nicht, wie mit Blick auf den Fachkräftemangel, den wir haben, und mit Blick auf die tatsächlich schwierige Situation, auch für die Bundeswehr, entsprechend Leute zu rekrutieren, wie uns das gelingen soll, zusätzlich zu den 30.000 Wehrpflichtigen noch 105.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich zu rekrutieren. Es müsste ein riesen Verwaltungsapparat aufgebaut werden, der dann entsprechend über 700.000 je Alterskohorte die verwaltet. Auch das ist ein totaler Irrsinn und würde sicherlich den Fachkräftemangel massiv in unserem Land verstärken. Deshalb setzen wir als CSU auf eine attraktive, eine freiwillige Bundeswehr, auf eine motivierte Reserve und auch freiwillige Angebote, die attraktiv sind, wie beispielsweise das Deutschlandpraktikum oder das Jahr für Deutschland. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 24.401 und 24.392 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagesordnung.